Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir begrüßen Sie recht herzlich zum PropTechs Podcast. Wir haben zwingendermaßen eine etwas langere Pause hinter uns, aber starten jetzt mit vollem Elan in die nächste Folge, die erste Folge des Jahres 2023. Stefan, ich begrüße dich recht herzlich.
Ja, ich begrüße dich auch, Thomas.
Dann starten wir auch direkt ins Thema. Stefan, worüber sprechen wir heute?
Ja, über Grunderwerbsteuer und zwar über den Diskussionsentwurf des BMF, eines Gesetzes zur Novellierung des Grunderwerbsteuergesetzes. Stand 15.06.2023. Man kann wohl heute davon ausgehen, dass dieser BMF-Diskussionsentwurf weitgehend der Fachöffentlichkeit bekannt ist.
Stefan, der Entwurf, den du gerade genannt hast, der ist ja relativ umfassend. Der hat auch deutlich einschneidende Änderungen im Vergleich zum geltenden Recht. Fangen wir mal vorne an mit dem Entwurf und gehen in den Paragraphen 1 bzw. in den Paragraphen 1a, nämlich in die Erwerbsvorgänge. Wobei vielleicht kurz vorab noch für die Zuhörer, ich nehme vorweg, aus Zeitgründen werden wir nicht den gesamten Entwurf besprechen, sondern wir fokussieren uns auf einzelne Aspekte und das betrifft insbesondere die Erwerbsvorgänge, also die Änderungen und Streichungen in Paragraphen 1. Wir gehen auf den 1a ein, also die modifizierte Anteilsvereinigung, gucken uns dann die Besonderheiten bei den Fondsfällen an, also den neuen 1b, machen dann ganz kurz die neue Befreiungsvorschrift in Paragraphen 5 und zu guter Letzt machen wir noch Steuerschuldnerschaft und Haftung. Das als Agenda. Die anderen Dinge lassen wir weg, also auch zum Beispiel diese Möglichkeit der Länderöffnung für reduzierte Grunderwerbsteuer beim Ersterwerb von Wohneigentum. Wir gehen nicht auf Finanzausgleich ein und dergleichen, sondern wie gesagt, wir fokussieren uns auf diese wenigen Aspekte, auch aus zeitlichen Gründen. Also Stefan, die erste Frage bezieht sich jetzt an dich und zwar, da gehen wir auf die Erwerbsvorgänge ein, also die Änderung im Paragraphen 1 und Paragraphen 1a, wobei den 1a, den werden wir dann Absatz für Absatz durchgehen. Also erste Frage an dich, Stefan. Kannst du kurz skizzieren, was in Paragraphen 1 und 1a geändert werden soll?
Ja, also dieser Diskussionsentwurf geht los mit der Aussage, Paragraph 1 Absätze 2a bis 4 des jetzt geltenden Grunderwerbsteuergesetzes werden aufgehoben. Und hinter den Regelungen in Paragraph 1 Absatz 2a bis 4, da verbergen sich ja die auf Anteilsgeschäfte bezogenen Ergänzungstatbestände. Die sollen aufgehoben werden. Allerdings, inwieweit sie inhaltlich auch wirklich aufgehoben werden, das wird sich erst noch herausstellen, je nachdem, wie weit die Neuregelung in 1a des Diskussionsentwurfs greift. Und ja, der bisherige Absatz 5 betrifft Tauschgeschäfte, wird Absatz 3 und in Absatz 4 wird die Verrechnung der Bemessungsgrundlagen bei hintereinander erfolgenden Anteilserwerben, Erwerberidentität, Grundstücksidentität verwirklicht werden hintereinander Erwerbsvorgänge, die in verschiedenen Absätzen von Paragraph 1 steht. Das wird Absatz 4.
Stefan, in der Tat, die Anrechnung wandert aus dem Paragraphen 1 Absatz 6 in modifizierter Form in den 1 Absatz 4. Und wir steigen jetzt aber schon ein in den Kern der Neuerung, nämlich in den Paragraphen 1a mit den Paragraphen, der sich den Erwerbsvorgang über Grundstücksgesellschaften widmet und beginnen da mit dem Absatz 1. Kannst du bitte erläutern, was in Absatz 1 festgeschrieben werden soll?
Da sind die auf Anteilsgeschäfte bezogenen Tatbestände geregelt. Paragraph 1a Absatz 1 Nummer 1, das Verpflichtungsgeschäft, das heißt die rechtsgeschäftliche Begründung eines Anspruchs auf Abtretung eines oder mehrerer Anteile an einer Grundstücksgesellschaft, wenn bei Erfüllung die Gesamtheit der Anteile an dieser Grundstücksgesellschaft unmittelbar oder mittelbar in der Hand einer Person als Erwerber oder einer Mehrheit von Personen als Erwerbergruppe vereinigt werden würde. Also das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft ist die Nummer 1 und die Nummer 2 von Paragraph 1a Absatz 1 des Diskussionsentwurfs, ja, das ist der, sag ich mal, dingliche Übergang der Anteile an der Grundstücksgesellschaft mit der Folge der Vereinigung der Gesamtheit der Anteile in einer Hand unmittelbar oder mittelbar. Und neu ist in Paragraph 1a Absatz 1 Nummer 2 letzter Satz auch der Erwerb einer Verwertungsbefugnis bezogen auf Grundstücksgesellschaftsanteile zu einem Tatbestand gemacht worden. Etwas versteckt, nicht als eigenständige Nummer 3 in 1a Absatz 1, sondern als letzter Satz des 1a Absatz 1 Nummer 2.
Das ist in der Tat so. Also zusammenfassend, der 1a Absatz 1, der regelt die neue Anteilsvereinigung. Das ist im Kern also so ähnlich wie das, was bisher in dem 1 Absatz 3 steht. Unterteilt nach Nummer 1 und Nummer 2, also dem Rechtsgeschäft und dann dem Übergang der Anteile. Und die großen Änderungen sind natürlich, dass bisher bei der Anteilsvereinigung wir 95% bzw. seit dem 1.7.21 nur noch 90% brauchten. Das ist weg. Wir brauchen also jetzt alle Anteile 100%, aber aufgeweicht dahingehend, dass man sagt, es genügt jetzt nicht mehr die Vereinigung in der Hand eines Erwerbers, sondern da kann auch eine Mehrheit von Personen als Erwerbergruppe sein. Und was das ist, das gucken wir uns gleich nochmal an. Und Stefan, du hast es auch vollkommen richtig gesagt, versteckt dieser letzte Satz. Ja, da wird so ein bisschen ökonomisch was gleichgestellt, was dem rechtlichen Erwerb der Anteile entspricht. Vielleicht wichtig auch nochmal, was natürlich auch weggefallen ist an der Stelle, ist die grunderwerbsteuerliche Organschaft. Die gibt es also an der Stelle dann logischerweise auch nicht mehr, also der 1 Absatz 4. Das war ja im Prinzip immer eine Ergänzung zu der Anteilsvereinigung. Das haben wir hier auch nicht mehr.
Aber halt in sehr viel weiterer Form eigentlich doch noch, ne, weil wir brauchen jetzt nicht mehr die Abhängigkeit einer juristischen Person vom Organträger. Da prüfen wir finanzielle, wirtschaftliche, organisatorische Eingliederung. Es reicht halt jetzt die Abstimmung und die mehreren Personen werden zu einer Hand zusammengefasst. Also es ist insoweit viel, viel weiter.
Da gebe ich dir recht, da kommen wir ja gleich zu, das machen wir dann auch. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, Stefan, und zwar dem 1 Absatz 2. Da ist im Prinzip geregelt, wer Person ist und da wird auch geregelt, weitere Dinge zu der Frage, wer ist eigentlich Erwerber bzw. wer ist Erwerbergruppe. Magst du das einmal kurz erläutern?
Ja, also Person, also der Erwerber muss eine Person sein und die Erwerbergruppe muss aus Personen bestehen. Was ist Person? Da wird hier geregelt, das ist jede natürliche Person und Personenvereinigung im Sinne eines neuen 14a AO. Und sämtliche Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes und Vermögensmassen ausländischen Rechts. Also das wird hier definiert, wer kann Erwerber sein bzw. Mitglied einer Erwerbergruppe. Und dann wird geregelt, dass Erwerber nicht unbedingt die Person ist, die jetzt nach 1a 1 Nummer 1 das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft abschließt und den Anspruch auf Abtretung der Anteile erlangt, sondern das ist in Beteiligungsketten, also auf Erwerberseite steht eine Gesellschaftsgruppe mit einem Rechtsträger, mit einer Person ganz oben, dann ist diese Person ganz oben der Erwerber. Zwischenglieder, also Gesellschaften, die Beteiligung an der erworbenen Grundstücksgesellschaft vermitteln, die werden vermittelnde Gesellschaften genannt. Und die werden jetzt auch zum Steuerschuldner. Also der Sinn der Festlegung des Erwerbers im 1 Absatz 2 Sätze 2 fortfolgende, das ist nach meinem Verständnis vor allem die Frage, wer schuldet denn die hierdurch nach 1a Diskussionsentwurf ausgelöste Grunderwerbsteuer. Meines Erachtens ebnet dieser 1a Absatz 2 Sätze 2 fortfolgende Diskussionsentwurfs auch den Weg in die neue Vergünstigungsvorschrift 5 Absatz 1, den vorgesehenen Nachfolger für den heutigen 6a Grunderwerbsteuergesetz. Ohne Bedeutung meines Erachtens sind diese Regelungen zur Definition des Erwerbers für die Grundstückszurechnung, ne? Weil die Grundstückszurechnung, also die Frage, wann ist eine Gesellschaft eine Grundstücksgesellschaft, die ist im 1 Absatz 3 des Diskussionsentwurfs geregelt. Und da wird die Zurechnung eines Grundstücks zur Gesellschaft, die dadurch zur Grundstücksgesellschaft wird, davon abhängig gemacht, dass diese Gesellschaft das Grundstück nach 1 Absatz 1 oder nach 1 Absatz 2 erworben hat und nicht nach 1 Absatz 1 wieder veräußert hat. Und da wird also nicht dieser neue Anteilsvereinigungstatbestand des 1a Grunderwerbsteuergesetz mit aufgezählt, was für mich bedeutet, dass die Verwirklichung des 1a nicht die Folge haben wird, dass das betroffene Grundstück jetzt, wenn die Konzernspitze eine Gesellschaft ist, jetzt aus dieser Konzernspitze eine Grundstücksgesellschaft macht, weil der 1a nicht genannt wird als eine der Grundlagen für die Grundstückszurechnung in dem neuen oder vorgeschlagenen 1 Absatz 3 des Diskussionsentwurfs.
Ja, Stefan, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und genauso wie du es beschrieben hast, war es auch die Idee. Und vielleicht auch vorab, weil im geltenden Recht ist das ja eine Riesendiskussion, ob Gesellschaften, die höher in der Kette stehen, alleine aufgrund von Anteilsbesitz als fiktiv grundbesitzend gelten. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Ja, sondern es geht im Kern genau darum, wie du es beschrieben hast. Ja, nämlich es bildet die Grundlage für den 5 Absatz 1 und für weitere Dinge. Und vielleicht auch nur noch mal vielleicht ganz einfach, damit das jeder versteht. Wenn wir einen Fall haben, wo 100% der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft erworben werden und bei dem Erwerber gibt es eine Struktur, ja, die unmittelbare Erwerbergesellschaft ist die Tochter und darüber steht aber noch eine Mutter, dann ist die Mutter der maßgebliche Erwerber in diesem Konzept. Ja, also da steht ja, ist nur der Erwerber maßgebend. Das heißt, die Mutter ist in diesem Fall dann der originäre Steuerschuldner. Die anderen Gesellschaften können zwar auch zu Steuerschuldnern werden, beziehungsweise zu Haftenden, aber da kommen wir gleich drauf. Es geht in der Konzernkette eben immer ganz nach oben. Und bei der Erwerbergruppe ist das ganz ähnlich. Wenn wir also zum Beispiel 100% der Anteile erwerben, aber eben durch Tochter 1 und durch Tochter 2 und über der Tochter 1 steht die Mutter 1 und über der Tochter 2 steht die Mutter 2, ja, dann wäre die Erwerbergruppe eben Mutter 1 und Mutter 2. Ja, also man geht in diesen Konzernfällen, wie du es richtig beschrieben hast, immer ganz nach oben. Ja, darum geht es im Kern bei dem Absatz 2.
Ja, also in deinem Beispielsfall, die Mutter schuldet die Grunderwerbsteuer als Erwerber und die Anteile erwerbende Tochter schuldet die Grunderwerbsteuer gesamtschuldnerisch als am Rechtsvorgang beteiligte vermittelnde Gesellschaft. Gut, und die Grundstücksgesellschaft selbst, die schuldet, wenn nicht ordnungsgemäß, also fristgerecht der Anteil vollständig angezeigt wurde. Und das Grundstück selbst haftet auch dingliche Haftung, öffentliche Last, dazu kommen wir ja noch.
So, dann geht es weiter in den Absatz 3. Da wird im Kern geregelt, wann ein Grundstück einer Gesellschaft zuzurechnen ist. Ja, und das ist deswegen wichtig, weil man sich ja die Frage stellt, wenn ich jetzt die Anteile an einer Gesellschaft erwerbe, gilt diese Gesellschaft im grunderwerbsteuerlichen Sinne als grundbesitzend? Wenn ja, dann bei Anteilsvereinigung entsteht die Grunderwerbsteuer. Wenn das Grundstück dieser Gesellschaft eben nicht zuzurechnen ist, dann ist die logische Konsequenz keine Grunderwerbsteuer. Das ist jetzt in ein bisschen mehr technischen Detail geregelt und man muss vielleicht auch vorwegnehmen, das ist im bisherigen Recht gar nicht so ausdrücklich geregelt gewesen. Das Verständnis, das hier drin steht, ist aber nahezu das, was man im bisherigen Recht hatte, mit Besonderheiten, Stefan, die du jetzt vielleicht noch kurz erläutern kannst.
Ja, also wie gerade schon angedeutet, die Verwirklichung eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Absatz 1, also vor allem der Grundstückskaufvertrag nach 1 Absatz 1 Nummer 1, wenn eine Gesellschaft einen solchen Kaufvertrag als Käuferin abschließt, dann werden alle Bedingungen und aufstehende Bedingungen und Genehmigungen eingetreten bzw. erteilt worden sind, dann gehört das Grundstück zu dieser Gesellschaft, also das Tatbestandsmerkmal zum Vermögen der Gesellschaft gibt es nicht mehr, aber dann ist diese Gesellschaft eine Grundstücksgesellschaft. Wenn eine andere Person dann danach den 1 Absatz 1 in Bezug auf dieses Grundstück verwirklicht, dann gehört das Grundstück nicht mehr dieser zuvor genannten Gesellschaft. Und bei der Verwertungsbefugnis, da soll das BfH-Urteil 2R40 aus 20 vom 14.12.2022 überschrieben werden. Da hatte der BfH ja entschieden, in den Fällen, in denen die Gesellschaft jemand anders eine Verwertungsbefugnis verschafft hatte, also vor dem Anteilsgeschäft, was dann im konkreten Fall den 1.3 aktuelle Fassung verwirklichte, dass das Grundstück nicht mehr zum Vermögen der Gesellschaft gehört Also jetzt verstehe ich hier den Vorschlag nach Diskussionsentwurf so, dass hier eine Doppelzurechnung erfolgen soll. Das heißt, sowohl derjenige, der die Verwertungsbefugnis hat, also die Gesellschaft, die die Verwertungsbefugnis hat, ist Grundstücksgesellschaft, als auch derjenige, der das zivilrechtliche Eigentum hat, also wer nach 1.1 oder 1 Absatz 2 erworben hatte, nach 1 Absatz 1 erworben hatte, auch dem wird das Grundstück zugerechnet. Das heißt, in den Fällen der Verwertungsbefugnis Doppelzurechnung. Und dann ist hier noch geregelt die Auswirkung des Paragraphen 16. Da werden ja die Fälle der Rückgängigmachung und der Herabsetzung des der Bemessungsgrundlage der Gegenleistung geregelt. Relevant hier Rückgängigmachungsfälle. Hier wird für den 16 Absatz 1 des Grunderwerbsteuergesetzes, der im Übrigen aber hier gleich bleibt, da ist es ja so, das Geschäft wird wieder aufgehoben, bevor es zur Erfüllung der Ansprüche aus dem Geschäft gekommen ist. Wenn also die Gesellschaft ein Grundstück verkauft und vor Übereignung des Grundstücks, also vor Auflassung und Eintragung im Grundbuch, dieser Kaufvertrag rückgängig gemacht wird unter Erfüllung der Voraussetzungen des 16 Absatz 1 Grunderwerbsteuergesetz, dann soll diese Rückgängigmachung rückwirkendes Ereignis sein im Sinne von 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO. Und die Gesellschaft, die hier als Verkäuferin das Grundstück eigentlich schon verkauft hatte, der soll dann dieses Grundstück durchgehend rückwirkend auch wieder zugerechnet werden. Also wohlgemerkt, das sind nur die Fälle des 16 Absatz 1, da wo auch dann erfüllt wird, da wird hier nichts geregelt im Zusammenhang mit den Grundstückszurechnungsvorschriften nach Diskussionsentwurf. Da ist die Frage, was gilt denn da? Also da, inwieweit sich der Paragraph 16 auswirkt auf die Zugehörigkeit von Grundstücken zum Vermögen der Gesellschaft, haben wir derzeit Rechtsunsicherheit. Ne? Also in den Kommentaren steht überwiegend, dass, was jetzt hier für den 16.1 geregelt wird, dass das Rückwirkung haben solle. Das ist aber sehr die Frage, ob das wirklich richtig ist, wenn man die letzten BFH-Urteile zur Grundstückszurechnung liest. Gut, das waren alles keine 16er-Fälle. Aber da wird ja eigentlich die Zugehörigkeit des Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft immer von der Verwirklichung eines Tatbestands abhängig gemacht. Und ob dann ein Anspruch auf Aufhebung oder Änderung der Steuerfestsetzung oder Nichtfestsetzung der Steuer nach 16 besteht, das ist da vom BFH mit keinem Wort irgendwie erwähnt worden, sodass man eigentlich nach heutigem Recht sagen würde, der 16 wirkt sich auf die Zurechnung des Grundstücks nicht aus. Und für die Praxis ist das eigentlich auch die wünschenswerte Lösung, ne? Weil wenn man Anteile an einer Gesellschaft verkauft oder überträgt und man sich vorher überlegt, welche Grundstücke gehören denn hier zum Vermögen der Gesellschaft, hat man es dann am leichtesten, ne? Wenn man Grundstücke berücksichtigen muss, die vielleicht zurückfallen, weil es zu einer Rückgängigmachung kommt, dann wird man ja, solange dieser Unsicherheitszustand besteht, von Geschäften über Anteile an der Gesellschaft Abstand nehmen, wenn diese Geschäfte zur Erfüllung eines Ergänzungstatbestands führen. Ganz einfach deshalb, weil man im Nachhinein unangenehm überrascht werden kann, dass in Bezug auf ein dann zurückfallendes Grundstück dann doch auch Grunderwerbsteuer ausgelöst worden ist. Und genauso würde eine Unsicherheit bei der kaufenden Gesellschaft bestehen. Aber hier ist eine vermittelnde Lösung sozusagen angedacht. Nur bei Rückgängigmachung nach 16 Absatz 1 gibt es die Rückwirkung und nach der Begründung in diesem Diskussionsentwurf will man damit Missbrauch verhindern. Also man will verhindern, dass Grundstücke von der Gesellschaft verkauft werden, dann die Anteile an dieser Gesellschaft von einem neuen Erwerber oder Erwerbergruppe vereinigt werden und dann der Grundstücksverkauf nach 16 Absatz 1 rückgängig gemacht wird. Also ob da der Weg 16.1 die Rückgängigmachung zum rückwirkenden Ereignis zu erklären, der richtige Weg ist, kann man drüber streiten. Aber es gibt da natürlich, kann man sich vorstellen, Missbrauchssituationen. Aber die Frage ist, ob man da nicht mit 42 AO dann besser arbeiten sollte.
Ja, Stefan, du hast es genau richtig gesagt. Ja, also die Frage ist, ob da 42 AO nicht ohnehin schon greifen würde. Aber die Grundidee war, soweit ich das erkennen kann, ganz klar dieser Missbrauchsfall, ja, dass man sich die Zurechnungsvorschriften zunutze macht in der Transaktion und einen Grundstückskaufvertrag oder Verkaufvertrag vielmehr schließt, ja, dass die Gesellschaft damit nicht mehr als Grundbesitzend gilt, dass man die Anteile dann transferieren kann, Ja, und dann wird dieser Vertrag schlichtweg nicht erfüllt oder rückgängig gemacht und dann eigentlich bei ganzheitlicher Betrachtung war die Gesellschaft dann die ganze Zeit doch grundbesitzend, ja, und diesen Fall wollte man da erwischen. Aber sagen wir, im Prinzip muss man sagen, die gleiche Strukturierung wäre natürlich auch denkbar für die Fälle des 16 Absatz 2, der, wie du richtig gesagt hast, hier vom Wortlaut her nicht erfasst ist. Gut, dann gehen wir weiter, wobei ich vielleicht noch einmal, das hätte ich gerade vergessen zu erwähnen, ja, du hast das auch zwischendurch gesagt, ja, man kommt tatsächlich im Widerspruch zu den letzten BfH-Urteilen zu einer Doppelzurechnung von Grundstücken. Ja, das heißt, man hat einmal die Zurechnung nach 1 Absatz 1 Nummer 1 und einmal die Zurechnung 1 Absatz 2, also quasi rechtlich versus wirtschaftliche Verwertungsbefugnis. Und das zieht sich, wenn man sieht, das dann genau betrachtet, natürlich mehr oder weniger durch diesen gesamten Entwurf durch. Das war von dem Arbeitskreis Grunderwerbsteuer, dafür kann ich sprechen, jetzt nicht ganz so intendiert, beziehungsweise genauer genommen wollten wir das so genau andersherum haben. Das vielleicht einmal vorweggenommen. Also dieser ganze Entwurf zeichnet sich im Prinzip dadurch aus, dass man häufig zu Doppelzurechnungsfällen kommt.
Ja, also man muss sagen, BfH-Rechtsprechung wird hier überschrieben, zumindest in Bezug auf die Verwertungsbefugnis, dass man den 1a, die Verwirklichung eines Erwerbsvorgangs nach 1a über Grundstücksgesellschaft nicht zur Grundlage einer Grundstückszurechnung macht. Also nach meinem Verständnis folgt das auch schon aus 2R 40 aus 20 und 2R 33 aus 20, wo es ja bei 2R 40 aus 20 in der Textziffer 26 Satz 2 heißt, dass für die Zwecke des 1.3, aber die anderen Ergänzungstatbestände muss man da mitdenken, ist das Grundstück ihr, also der Gesellschaft, die zuvor Anteilsvereinigung verwirklicht hatte, jedoch in dem Moment schon nicht mehr zuzurechnen, so meine Lesart, jedoch in dem Moment nicht mehr zuzurechnen, in dem ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter 1 Absatz 3 oder 3a fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht. Also da steht für mich drin, dass eine Zurechnung nach 1 Absatz 3 für einen danach folgenden Fall der Anteilsvereinigung in Bezug auf die Erwerbergesellschaft des ersten Vorgangs nicht stattfindet. Aber das ist nicht glasklar formuliert, möglicherweise. Ich weiß, dass darüber schon wieder Diskussionen entstanden sind und da warten wir ja alle auf den sogenannten Zurechnungserlass, also Erlasse, gleichlautende Erlasse der Oberstbehörden der Länder, die diese Grundstückszurechnungsfragen aus Sicht der Verwaltung behandeln sollen. Aber hier nach dem Diskussionsentwurf ist völlig klar, die Verwirklichung des 1a führt nicht zur Grundstückszurechnung.
Genau, und vielleicht da auch nochmal klarstellend, ja, wir haben ja auch im Prinzip gar keinen Bedarf, das zu tun, weil dadurch, dass wir den Erwerber immer ganz oben definieren in diesem Diskussionsentwurf, beziehungsweise das BMBF hat das ja hier so getan, dann spielt ja die Frage der Höherzurechnung zu einer Zwischengesellschaft im Prinzip gar keine Rolle mehr, weil ich glaube, oder was heißt ich glaube, aber ich hoffe, dass ein Konsens dahin besteht, ja, dass man diesen Erwerb halt nur einmal besteuern darf. Ja, vielleicht auch anders als bisher bei 16 Absatz 4 und 5 und so weiter mit all den Themen, die wir da haben, sondern das Ziel ist hier ja ausdrücklich, eine Gesellschaft wird zu 100% erworben, in Anführungszeichen Erwerbergruppe dienendes Interesse jetzt mal weggedacht, aber eine Gesellschaft wird eben erworben, dann soll eben auch genau einmal Grunderwerbsteuer entstehen und dann spielt die Mehrfachzurechnung in der Kette in unserem Konzept überhaupt gar keine Rolle mehr.
Genau, und dieses sogenannte Signing-Closing-Thema von der Finanzverwaltung ja erstmals in den gleichlautenden Ländererlassen zum 1.2a, 1.2b vom 10. Mai 2022, Textziffer 8, niedergelegt, hat dann zu diesem 16.4a, 16.5 Satz 2 geführt, wo man ja sich Gedanken machen kann, ob diese Vorschriften überhaupt einen Anwendungsbereich haben. Also das wäre vom Tisch, dieses Thema, ne, weil 1.2a, 1.2b sollen ja aufgehoben werden und das Verhältnis der verschiedenen Anteilsvereinigungstatbestände nach diesem neuen 1a-Diskussionsentwurf, das Verhältnis wird ja im 1a Absatz 1 da selbst so geregelt, wie es heute im 1.3 Nummer 1 bis 4 geregelt worden ist. Ja, also da haben wir jetzt insoweit eine Bereinigung, wenn das hier genau gesetzt würde. Ja, dann kann man vielleicht noch sagen, dass das, was wir zur Zurechnung von Grundstücken zu einer Gesellschaft, die dadurch Grundstücksgesellschaft wird, gesagt haben oder was hier vorgeschlagen ist im 1 Absatz 3 1a, 1a Absatz 3 Diskussionsentwurf, das wird gespiegelt für die Zurechnung von Anteilen an einer Grundstücksgesellschaft oder an einer vermittelnden Gesellschaft, das 1 Absatz 5. Da ist also Schluss mit dieser Differenzierung zwischen zivilrechtliche Betrachtung, wenn es um den unmittelbaren Anteilserwerb, unmittelbaren Anteilsübergang geht und weil man ja nicht mittelbar Gesellschafter sein kann, wirtschaftliche Betrachtung, wenn es um mittelbaren Anteilsübergang, mittelbaren Anteilserwerb geht, wo man ja beim alten 1 Absatz 3 nicht so genau weiß, was eigentlich jetzt zählt, ist es der sind es die gesellschaftsrechtlichen Einflussnahmemöglichkeiten? Ist es nicht vielleicht doch 39 AO, also diese wirklich sehr viel Rechtsunsicherheit erzeugende Situation, vor der wir da heute stehen, unter geltendem Recht, das würde neu geregelt im 1 Absatz 5 und im Grundsatz so, wie wir es für die Zurechnung der Grundstücke besprochen haben. Und auch da kommen wir zu einer Doppelzurechnung, wenn es eine Verwertungsbefugnis in Bezug auf Anteile an einer Grundstücksgesellschaft gibt, ne, weil der 1a Absatz 5 Satz 5 regelt, dass ein Anteil einer Person auch zuzurechnen ist, wenn und solange sie eine Rechtsposition im Sinne des Satzes 2 innehat. Satz 2 ist die Verwertungsbefugnis in Bezug auf einen Gesellschaftsanteil an der Grundstücksgesellschaft. Also da wird auch diese Doppelzurechnung vorgeschlagen in diesem Diskussionsentwurf. Ja, und zum 16 entsprechend, also 16.1, Rückgängigmachung nach 16.1, das soll rückwirkendes Ereignis sein, auch bei rückgängig gemachten Anteilsgeschäften.
So, Stefan, wir sind jetzt im 1 Absatz 7 gelandet und da kommt die nächste große Neuerung, nämlich da geht es um die Erwerbergruppe. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Stefan, magst du einmal kurz erläutern, was der 1 Absatz 7 vorsieht?
Ja, der 1 Absatz 7, der erläutert das Tatbestandsmerkmal Erwerbergruppe, das in 1a Absatz 1 als eine mögliche Hand, die die Anteilsvereinigung verwirklichen kann, genannt ist. Und da heißt es, dass eine Erwerbergruppe vorliegt, wenn mindestens zwei Personen aufgrund miteinander abgestimmter Rechtsgeschäfte oder miteinander abgestimmter Übergänge des Eigentums im Sinne des Absatzes 1 gemeinsam die Gesamtheit der Anteile an einer Grundstücksgesellschaft unmittelbar oder mittelbar erwerben. Also hier fehlt der Erwerb der Verwertungsbefugnis, wird man wahrscheinlich da hineinlesen. So, und dann wird gesagt, wer nicht Mitglied der Erwerbergruppe sein kann, nämlich eine Person, die bereits bei dem letzten Erwerbsvorgang nach 1a Absatz 1 und vor den abgestimmten Rechtsgeschäften oder den abgestimmten Übergängen des Eigentums unmittelbar oder mittelbar an der Grundstücksgesellschaft beteiligt war, wenn sich ihre Beteiligung nicht erhöht. So, und dann kommt die Aussage, dass alle Rechtsgeschäfte oder Übergänge des Eigentums, durch die die Gesamtheit der Anteile in einer Grundstücksgesellschaft unmittelbar oder mittelbar erworben werden, abgestimmt sein müssen. Und dann aber die Aussage, dass nicht alle Mitglieder der Erwerbergruppe miteinander sich abgestimmt haben müssen, sondern es reicht quasi, wenn wir drei Personen haben, dass die erste mit der zweiten sich abstimmt und dann die dritte der Abstimmung zustimmt oder die zweite mit der ersten sich abstimmt und danach die zweite mit der dritten sich abstimmt, ohne dass erste und dritte Personen sich abgestimmt haben. Und wenn aber auch eine gemeinsame Beherrschung der Grundstücksgesellschaft angestrebt wird, die Frage ist, ob es den Fall geben kann ohne eine Abstimmung. Das wird hier auch genannt als widerlegliche Vermutungen, also Regelbeispiele für das Vorliegen einer Abstimmung. Und dann etwas, was man sicher wegen mangelnder Bestimmtheit kritisieren muss, ist halt der letzte Satz im Satz 7. Da heißt es, eine Abstimmung liegt in der Regel vor, wenn die Rechtsgeschäfte oder Übergänge des Eigentums im Sinne des Satzes 1 in einem sachlichen oder zeitlichen Zusammenhang stehen. Das oder, das ist, glaube ich, wirklich völlig neu. Allein der zeitliche Zusammenhang soll reichen. Und man fragt sich jetzt, steht da vielleicht in der Begründung im Diskussionsentwurf etwas dazu? Habe ich nichts dazu gefunden? Und jetzt kommt's, ne? Wenn man jetzt mal aus der Sicht 2024 zurückschaut und sagt, oh, das waren beim 1.2a und 1.2b zwar jetzt aufgehoben, waren es ja 10 Jahre. Wir sagen jetzt, der zeitliche Zusammenhang wird bei 10 Jahren angenommen. Und dann haben wir die widerlegliche Vermutung für das Vorliegen einer Abstimmung. Das kann es nicht sein, ne? Weil dann wären ja 1.2a, 1.2b eigentlich nicht aufgehoben worden. Die Frage ist, ob hier ja der früher vom BFH im Zusammenhang mit Paragraph 5, bevor 2000 die fünfjährige, jetzt ja 10 Jahre Nachbehaltefrist eingeführt wurde, die vom BfH entwickelten 15 Monate, ob die 15 Monate hier zugrunde gelegt werden. Das heißt, Anteilserwerbe durch verschiedene Personen, die in einem Zeitrahmen von 15 Monaten passieren, die werden als im zeitlichen Zusammenhang stehend betrachtet, sodass die Abstimmung widerleglich vermutet wird. Also das ist hier die Frage. Aber allein aus einem zeitlichen Zusammenhang eine Abstimmung zu vermuten, das geht meines Erachtens viel zu weit. In der Begründung hier des Diskussionsentwurfs wird da nur der Erwerb von Anteilen über die Börse angesprochen, dass auch wenn mehrere oder alle Anteile an einem Tag erworben werden über die Börse, dann der zeitliche Zusammenhang nicht die Abstimmung bedeutet. Aber meines Erachtens ist das sehr weit und das wird sicherlich zu sehr viel Streit führen.
Ja, Stefan, da gebe ich dir recht. Ich sehe das auch problematisch. Ja, ich nehme auch vorweg, das war von dem Arbeitskreis jetzt auch nicht so besprochen, aber dahinter steckt ja offensichtlich die Sorge, dass die Finanzverwaltung sagt, vielleicht können wir nicht diese Abstimmungselemente erkennen und müssen die Hürde deswegen niedriger setzen, beziehungsweise wir drehen im Prinzip die Beweislast hier genau um, indem wir per Regel definieren, der zeitliche Zusammenhang genügt. Ich gebe dir auch vollkommen recht, hier kann man in keinster Weise rauslesen, wie lange dieser Zeitraum, der da den zeitlichen Zusammenhang bewirken soll, eigentlich sein soll. Ja, ist das ein Monat oder ein Jahr, 15 Monate, wie du sagst, basierend auf der alten Rechtsprechung, oder sind das 10 Jahre wie im 2b? Na, das weiß man an der Stelle tatsächlich überhaupt gar nicht. Das ist tatsächlich schwierig. Ja? Also eigentlich würde es ja genügen zu sagen, sachlicher Zusammenhang, aber dann haben die Finanzbeamten da wahrscheinlich wieder ihre Mühe zu sagen, wie können wir das nachweisen? Wobei wir uns da vielleicht als Hintergrund, ja, weil dieses Konzept der Erwerbergruppe war ja etwas, das aus dem Arbeitskreis Grunderwerbsteuer hervorging. Da haben wir uns schon relativ detailliert zu Gedanken gemacht, wann wir glauben, dass da eine Abstimmung vorliegt. Und wir glauben auch, dass es genug Hinweise und genug Kriterien gibt, aus denen dann das herauslesen kann, ohne dieses Regelbeispiel oder ohne diese Regelvermutung, muss man ja sagen, ohne die Regelvermutung des zeitlichen Zusammenhangs. Vielleicht noch eine Sache, weil die ist wichtig, weil das Element mit der Abstimmung, da steht ja in der Tat drin, dass sich da nicht alle abgestimmt haben müssen. Der Hintergrund ist schlichtweg dahingehend zu sehen, dass die Befürchtung bestand, dass man sagt, ja, vielleicht besprechen sich ja Erwerber 1, 2 und 3 nicht miteinander oder untereinander, sondern die haben einen beauftragten Dritten, der für die gesamte Planung macht. Ja, der macht die Konzeption und Erwerber 1, 2, 3, die stimmen dieser Konzeption dann nur zu. Ja, das ist im Prinzip der Hintergrund dieser Regelung. Ob das jetzt so trennscharf gut formuliert ist, das sei mal dahingestellt. Und als letzter Punkt, als Kommentar von meiner Seite ist, der zweite Absatz, nicht der zweite Absatz, sondern der zweite Satz des Absatzes 7. Also kein Mitglied der Erwerbergruppe ist eine Person, die bereits bei dem letzten Erwerbsvorgang nach Absatz 1 und vor den abgestimmten Rechtsgeschäften oder den abgestimmten Übergängen des Anteils des Eigentums unmittelbar oder mittelbar an der Grundstücksgesellschaft beteiligt war, wenn sich ihre Beteiligung nicht erhöht. Also was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man immer nur dann Teil der Erwerbergruppe sein kann, wenn man einen Anteil hinzuerwirbt. Also umgekehrt gesprochen, all diejenigen Fälle, wo jetzt vielleicht ein Stillhalter in der Struktur drin ist oder wo jemand vielleicht vorher 20% der Anteile hat und im Zuge dieser Transaktion seinen Anteil auf 10% oder von mir sogar nur auf 1% runterfährt. Dieser Verkäufer von Anteilen ist nicht Teil der Erwerbergruppe. Das heißt, jetzt nach dem Absatz 7 könnte es Strukturen geben, wo Käufer 1, 2 und 3 jeweils 33% der Anteile erwirbt. Aber es gibt eben den Verkäufer, der 1% der Anteile zurückbehält. Der wäre niemals Teil der Erwerbergruppe. Das heißt, der 1 Absatz 7 würde dann nicht zum Anfall von Grunderwerbsteuer führen. Vorbehaltlich natürlich dem dienenden Interesse, aber darauf kommen wir ja gleich noch.
Ja. Ja, zu dieser Abstimmung, die dann zur Zusammenfassung mehrerer Personen zur Erwerbergruppe führt, muss man vielleicht noch kurz erwähnen, dass der Inhalt der Anzeigen da erweitert wird in 20.2 Nummer 4 des Diskussionsentwurfs. Also man soll bei einer Erwerbergruppe die Abstimmung aufnehmen in die Anzeige. Also die Anzeigen müssen die Abstimmung enthalten. Tja, das ist spannend, was man dann da, ja, einzelfallabhängig natürlich dann in die Anzeigen reinschreibt. Das ist
Was
ganz
natürlich vor allem
Vorsichtige
deswegen
werden sagen,
spannend
wir werden
ist.
immer die Abstimmung wahrscheinlich erstmal hingeben und dann uns im Rechtsverfahren wehren, um bloß nicht da Vorwürfe zu bekommen, wir hätten die Anzeigen nicht richtig gemacht.
Ja, wobei, Stefan, du sprichst ja einen wunden Punkt an, weil durch dieses Element der zeitlichen Abstimmung, da steht ja, eine Abstimmung liegt in der Regel vor, ja, wie man jetzt den zeitlichen Zusammenhang dann aus Sicht des Steuerpflichtigen nachweisen soll, ne, oder auch anzeigen soll, das wird natürlich spannend in der Praxis zu sehen sein. Das müssen wir mal gucken, wie das dann an der Stelle gelingt.
Ja, also die Anzeigen werden auf jeden Fall umfangreicher. Man wird auf jeden Fall dazu was schreiben. Gut, wenn man davon überzeugt ist, keine Abstimmung, die hinreichend dicht ist, dann wird man halt vorsorgliche Anzeigen einreichen. Also da wird das Leben nicht einfacher in der Praxis. Also ist halt die Frage, ob die Abstimmung allein wirklich dazu berechtigt, die mehreren Personen zu einer Hand zusammenzufassen. Gut, nach dem Wortlaut ist das so. Ja, beim 8c, gut, aber da heißt es Erwerber mit gleichgerichteten Interessen. Aber da war ja vom BfH 1 R 30 aus 15 klar entschieden worden, allein die Abstimmung beim Erwerb reicht nicht, ne, um hier von einem neuen wirtschaftlichen Engagement zu sprechen, sondern auch das zukünftige Wirtschaften muss von den mehreren Personen als Gruppe gewollt sein. Die Frage ist, ob man nicht bei der Zusammenfassung mehrerer Erwerber zu einer Erwerbergruppe ähnliches Kriterium bräuchte. Ne? Also das bloße Abstimmen, das ist einfach zu weit. Also das bloße Abstimmen rechtfertigt nicht die Zusammenfassung der sich lediglich beim Erwerb Abstimmenden. Das kann ja ganz weit verstanden werden, dass man sich kennt und mal über den Erwerb von jeweils von Anteilen gesprochen hat, aber ohne inhaltlich, dass der Einzelne sich da gebunden hat an das, was die anderen Erwerber wollen. Das könnte ja nach dem weiten Wortlaut schon zur Abstimmung führen, ob das wirklich rechtfertigt, hier eine Hand anzunehmen, in der sich dann die Gesamtheit der Anteile vereinigt für Zwecke der Grunderwerbsteuer. Das ist irgendwie fraglich, meines Erachtens.
Da gebe ich dir recht, und vielleicht, damit das Ganze besser verständlich wird, ja, was hat man eigentlich gewollt? Ja, eigentlich gewollt waren ja die Co-Investorenfälle. Also jetzt nehmen wir mal den 1 Absatz 2b weg, und den 1 Absatz 2a. Also einfach den Fall, wo wir in die alte Anteilsvereinigung zurückfallen und wo es eben Fälle gab, wo dann 5,1 oder 10,1% der Anteile von einem Dritten miterworben wurden. Ja, und was natürlich ganz klar erfasst werden soll, sind diese Fälle, wo dann ein Haupterwerber und ein Co-Investor gemeinschaftlich den Erwerb angehen. Und das haben wir im Übrigen im Arbeitskreis Grunderwerbsteuer auch sehr viel diskutiert, welche Fälle das sein sollen, ja, und wie man das möglicherweise erfassen kann. So, und ganz offensichtlich hat man natürlich eine Abstimmung nach dem Konzept des Arbeitskreises gehabt, wenn man zum Beispiel jetzt gemeinschaftlich einen Anteilskaufvertrag unterschreibt. Ja, weil dann in dem Anteilskaufvertrag steht dann drin, die Anteile, ne, mit der Nummer 1 bis 24.000 gehen in das Eigentum des Erwerbers A ein, und mit 24.000, 1 bis 25.000, die gehen in das Eigentum des Anteilserwerbers B. Ja, dann hätte man ganz kleine Abstimmung. Und dann kommt man natürlich in so ein Momentum rein, wo man darüber diskutiert, dass man sagt, ja, Moment mal, was passiert jetzt, wenn die das in zwei Anteilskaufverträge separieren? Ja, oder was passiert in den Fällen, wo die vielleicht sogar einen zeitlichen Abstand lassen? Was passiert in den Fällen, wo sich dann einer die Anteile nur per Option sichert, um sie dann 2 Jahre später zu erwerben? Was passiert, wenn irgendwie anderweitig die Abstimmung erkennbar ist? Wir haben eigentlich schon gedacht, dass man das ziemlich gut in den Griff bekommt. So wie es jetzt hier steht, natürlich alleine mit einem zeitlichen Zusammenhang oder nur aufgrund einer wie auch immer gearteten Abstimmung, das ist natürlich extremst weit. Und da kann ich mich nur wiederholen, das ist wahrscheinlich einfach von der Sorge der Finanzverwaltung getrieben, zu sagen, wir müssen in der Lage sein, diese Fälle irgendwie zu Gesicht zu bekommen. Und dann stellen wir einfach mal eine Regel auf, und dann muss im Zweifelsfall der Steuerpflichtige alles anzeigen. Gut, dann lassen wir das bei der Erwerbergruppe erstmal so stehen und gehen in den Absatz 8, der es auch durchaus in sich hat. Im Prinzip mit zwei Nummern konzeptionell, nämlich der Nummer 1 betreffend eigene Anteile und der Nummer 2 mit den sogenannten Anteilen im dienenden Interesse. Stefan, magst du das auch kurz erläutern, bitte?
Ja, das ist eine Regelung, die dazu führt, dass die Gesamtheit der Anteile in einer Hand vereinigt werden, obwohl es zivilrechtlich gar nicht so ist, noch klar und bisherige langjährige BfH-Rechtsprechung abbildend ist die Aussage, dass eigene Anteile, die die Grundstücksgesellschaft oder eine vermittelnde Gesellschaft selbst hält, dass die unberücksichtigt bleiben. Das ist BFA-Rechtsprechung, das ist nichts Neues. Aber dem gleichgestellt werden jetzt Anteile an einer Grundstücksgesellschaft oder vermittelnden Gesellschaft, die von Personen, die nicht zu einer Erwerbergruppe gehören, im Interesse des Erwerbers oder mindestens eines Mitglieds der Erwerbergruppe gehalten oder erworben werden. Das sogenannte dienende Interesse. Und jetzt kommen vier Regelbeispiele, bei denen dann das dienende Interesse widerleglich vermutet wird, weil es heißt ja regelmäßig liege das dienende Interesse in diesen vier Beispielen vor, die, wenn man diese Beispiele mal zunächst mal so für sich betrachtet, eigentlich mit dienendem Interesse gar nichts zu tun haben. Ne? Weil also das erste Regelbeispiel ist, dass der gemeine Wert der von dieser Person gehaltenen Anteile geringer ist als die Grunderwerbsteuer, die anfiele, wenn diese Person diese Anteile nicht hielte, wenn es also zur Vereinigung der Gesamtheit der Anteile in der einen Hand käme. Und das ist eigentlich sehr merkwürdig, weil was, wenn jetzt dann eine hochfremdfinanzierte Grundstücksgesellschaft betroffen ist und der gemeine Wert des Anteils, den diese Person hält, entsprechend dann gering ist, weil man halt die Fremdfinanzierung bei der Ermittlung des gemeinen Werts berücksichtigt. Warum soll dann, wenn der gemeine Wert unter dem Betrag der Grunderwerbsteuer, die anfiele, wenn es zur Anteilsvereinigung käme, rutscht, warum soll dann dieser Anteil plötzlich im dienenden Interesse gehalten werden? Also es ist, oder warum soll diese Vermutung ausgesprochen werden? Es ist auf den ersten Blick merkwürdig. Zwingt aber dann diese Person oder den Erwerber beziehungsweise die Erwerbergruppe, die Mitglieder der Erwerbergruppe dazu, ja im Grunde nachzuweisen, dass hier kein dienendes Interesse vorliegt. Und da müsste ja dann der Erwerber oder die Mitglieder der Erwerbergruppe müssen im Grunde die wirtschaftlichen Überlegungen dieser Person kennen, um zu sagen, nein, er hat es aus eigenem Interesse. Das eigene Interesse überwiegt hier bei weitem ein Interesse des Erwerbers oder der Erwerbergruppe, Grunderwerbsteuer zu vermeiden, wenn dann das Interesse dann da ist. Und da müsste man im Grunde die wirtschaftlichen Überlegungen berücksichtigen, warum wirtschaftlich, vielleicht auch gar nicht nur wirtschaftlich, aber warum hier ein ganz starkes eigenes Interesse dieser Person zum Erwerb oder Halten dieses Anteils gegeben ist. Und das kann natürlich äußerst schwierig sein, dass der Erwerber oder die Mitglieder der Erwerbergruppe hier die Motivation dieser fremden Person darlegen müssen.
Lass mich einmal kurz zu dem Fall schon Stellung nehmen, weil der ist wirklich wichtig. Ja? Nicht, dass wir jetzt die nächsten Fälle aus den Augen verlieren. Und zwar, damit man das vielleicht besser versteht, was die Hintergrundüberlegung war, war ja folgende. Und zwar, im geltenden Recht wird es als Lücke empfunden, seitens der Finanzverwaltung zu sagen, wenn wir zur Vermeidung von 1 Absatz 2a, 2b und auch der Anteilsvereinigung Strukturen fahren, in denen zum Beispiel ein Verkäufer 10,1% der Anteile zurückbehält und dann wird 10 Jahre gewartet und dann werden diese 10,1% der Anteile nachgezogen, wohlgemerkt werden dann erworben durch einen Dritten, also einen Co-Investor, dann haben wir weder 1, 2a, 2b, noch haben wir die Anteilsvereinigung. So, und das würde ja in dem Konzept, das jetzt bisher entworfen wurde, noch viel stärker sein. Ich habe das entsprechende Beispiel ja schon gebildet. Soll heißen, da kaufen im Prinzip in einem Zeitpunkt 3 gemeinschaftlich 99%. Ja, das kann auch einer sein, der 99% sein kauft. Ja, und es würde ja wirklich eigentlich reichen, wenn da einer einen Mini-Anteil, also in meinem Beispiel 1%, das kann auch weniger zurückbehält, weil er damit in dem Konzept die Anteilsvereinigung sperrt. So, und der Grundgedanke ist ja weg von starren Beteiligungsgrenzen und dann hat man sich überlegt, naja, was sollen wir denn dann setzen? Und die Grundüberlegung war schlichtweg zu sagen, es soll ein ganz starker Anreiz gesetzt werden, dass ein Erwerber oder die Erwerbergruppe schlichtweg die 100% an der grundbesitzenden Gesellschaft nimmt, weil es am Ende des Tages billiger ist, die Grunderwerbsteuer einfach zu zahlen, als die Anteile bei dem fremden Dritten zu lassen. Das ist die ganz grundsätzliche Überlegung, die dahinter steckt. Also es soll ein Anreiz für ganz cleane 100%-Strukturen geschaffen werden, mit allen Problemen, die dahinter stecken. Ja, dass in dieser Vorschrift natürlich Themen stecken, wie zum Beispiel, es hängt davon ab, wie hoch ist der Leverage einer Gesellschaft. Ja, weil logischerweise bei steigendem Leverage und gleichbleibenden Grundstückswert sinkt der Gemeindewert der Anteile. Es ist auch vollkommen klar, dass es davon abhängig ist, von der Zufälligkeit oder vielleicht auch Nichtzufälligkeit, wo ist denn überhaupt das Grundstück? Weil ja bekanntermaßen in den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Grunderwerbsteuersätze gelten, mit der Konsequenz, dass das für diese Betrachtung ebenfalls eine Rolle spielt und so weiter. Ja, aber im Kern, was man erwischen wollte, waren die Fälle, in denen ein Gesellschafter einen Kleinstanteil zurückbehält. Und der Kleinstanteil ist weniger wert als die Grunderwerbsteuer. Das war die Grundidee, die dahinter steckt. Wir hatten aber in dem Arbeitskreis auch weitere Ideen beziehungsweise auch weitere Beschränkungen eingefügt, wie zum Beispiel, dass wir gesagt haben, dieser Test mit dem dienenden Interesse, der soll immer nur dann erfolgen, wenn ein Erwerber oder die Werbergruppe mehr als 50% an der Grundstücksgesellschaft hält. Also was wir zum Beispiel vermeiden wollten, was aber hier rausgeflogen ist, das ist eben nicht mehr in dem Entwurf drin, ist der Punkt, dass man sagt, was passiert denn einfach, wenn es ganz viele gibt, die vielleicht die Anteile im dienenden Interesse halten, weil die nach dieser Differenzbetrachtung ebenso wenige Anteile halten. Was jetzt aber wieder positiv formuliert ist, ich weiß auch nicht, ob das hier durchaus so gesehen wurde oder gewollt ist. Da wird jetzt zwar auf die Summe der Gemeinwerte von der Person abgestellt, aber es scheint ja nicht so zu sein, dass zum Beispiel die Anteile verschiedener Personen, die die Anteile im dienenden Interesse halten, zusammengerechnet werden.
Ja, das
Beziehungsweise.
eindeutig, ne? Und dann, das ist einfach die Summe der gemeinen Werte der von der Person gehaltenen Anteile.
Ja.
Das heißt, für
Ja.
jede Person, da kann man in eine ganz komische Situation kommen.
Ja.
Einer erwirbt einen kleinen Anteil, ist aber so hoch fremdfinanziert. Die Grunderwerbsteuer wäre so hoch, weil die Grundbesitzbewertung nach Bewertungsgesetz ja seit diesem Jahr verschärft bei Ertrags- und Sachwertverfahren einfach sehr hoch sind, dass plötzlich alle hiernach
Genauso ist der
vermutet,
Stefan,
ne?
und
Das ist
darauf
doch
wollte ich
absurd.
hinaus.
Dann dreht sich's im Kreis.
Da wollte ich darauf hinaus, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel eine börsennotierte Gesellschaft haben, ja, und wir lassen jetzt mal irgendwelche Ankerinvestoren mit großen Anteilen weg, ja, dann wird wahrscheinlich keiner der Aktionäre dieser Gesellschaft so viele Anteile haben, ja, dass das nach dieser Differenzbetrachtung sich gut ausgeht. Die werden alle im dienenden Interesse sein. Ja. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass das Konzept hier an dieser Stelle ohne diese Begrenzung, die eigentlich gedacht war, aber hier weggefallen ist, dass das Konzept so funktioniert. Ja. Aber so steht es hier.
Ja,
Ja, und die würden
das.
dann ja alle im dienenden Interesse gehalten mit der Konsequenz, ja, dass man sozusagen jeweils den anderen dann die Anteile zurechnen würde. Man weiß aber ja gar nicht, wem. Das ist also ein bisschen schwierig. Ja, also diese Konkurrenz hier, und man müsste eigentlich auch hinzuschreiben, dass logischerweise eine Zurechnung zu einem Erwerber, der die Anteile vielleicht auch nur im dienenden Interesse hält, dass das auch nicht geht. Ja, das muss ja alles reingedacht werden, weil ansonsten die Vorschrift so gar nicht funktioniert.
Ja, also gut, das wird jetzt so weitergehen bei den drei weiteren Regelbeispielsfällen, dass man eigentlich sagt, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht dann Vermutung des dienenden Interesses. Und man fragt sich, warum reicht nicht die Verwertungsbefugnis? Na, die Verwertungsbefugnis wird ja erstreckt auf Anteile an Grundstücksgesellschaften und vermittelnden Gesellschaften. Das ist ja dieser sogenannte entrechtete Altgesellschafter, ne? Der wird ja dann darüber einbezogen, weil man dessen Anteil halt auch dann dem Verwertungsbefugten zurechnet. Warum reicht das nicht, ne, ist die Frage. Warum braucht man daneben noch dieses dienende Interesse? Also die Falle des dienenden Interesses, man, das sollte wieder aus dem Entwurf gelöscht werden, meines Erachtens. Weil B, die zweite Fallgruppe, das sind Beschränkungen in den Gesellschafterrechten. Also ganz weit. Im Gesellschaftsvertrag oder in schuldrechtlichen Abreden sind irgendwelche Beschränkungen in Bezug auf die Gesellschafterrechte dieser betroffenen Person drin. Vorzugsaktien,
Ja.
keine Stimmrechte, wenn die Dividende ausgeschüttet wird. Man kann doch nur nicht wirklich ernsthaft sagen, dass Vorzugsaktien im dienenden Interesse anderer Aktionäre gehalten werden. Das ist absurd. Fest- oder Mindestvergütung, also besonders schön bei der Mindestvergütung. Diese Person hat Anteile, die mit einer Mindestvergütung verknüpft sind. Also wenn man da eine Mindestvergütung bekommt, dann ist doch das eigene wirtschaftliche Interesse damit dokumentiert. Man will eine Mindestvergütung. Man hat eine besonders günstige wirtschaftliche Position. Das ist doch das eigene Interesse. Und die vierte Fallgruppe, das ist dieser mitbestimmende Einfluss. Ja, nach der Formulierung hier auf Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des KStG oder Vermögensmassen ausländischen Rechts. Also mitbestimmender Einfluss, das ist auch wahnsinnig weit. Und es reicht ja auch, wenn ein Beauftragter da mitbestimmenden Einfluss hat. Also ob so etwas dazu führt, dass man den Anteil dann nur noch im dienenden Interesse der Erwerber oder der Erwerbergruppe führt, das hält, das führt für mich, für meine Verständnisse zu weit. Und ist auch viel, viel zu offen formuliert.
Stefan, also erstmal kurz zu den Punkten B und C. Ja, da gebe ich dir recht, weil der Grundgedanke, der ist, glaube ich, richtig, ja, dass man sagt, wenn da jetzt ein Gesellschafter ist, und da geht es genau um die Fälle, die du sagst, der entrechtete Kleinstgesellschafter, der soll da getroffen werden. Wenn man aber in der Tat, was ja vorher schon eingefügt wurde, auf die wirtschaftliche Verwertungsbefugnis an Anteilen geht, dann sind diese Fälle im Kern schon weitestgehend erschlagen. Ja, dann würde es wahrscheinlich gar keine Notwendigkeit geben, die Fälle B und C nochmal gesondert zu nehmen. Und bei dem Fall D ist es im Prinzip ähnlich. Ja, was man vor Augen hatte, war im Kern, dass man die Stiftungsblocker, die der Finanzverwaltung ein Dorn im Auge sind, dass man die erschlägt. Das heißt, man musste irgendeine Form finden, bei der man zu einer Zurechnung von Anteilen kommt, die durch Vehikel gehalten werden, die ihrerseits aber keine Anteile ausgeben. Also beispielsweise die Stiftung. Ja, und da hat man dann gesagt, dann gehen wir eben auf diesen mitbeherrschenden Einfluss. Es gibt aber, ne, und da hast du vollkommen recht, natürlich auch bei denjenigen Vehikeln, die vielleicht sogar selber Anteile ausgeben, auch viele Fälle mit mitbeherrschendem Einfluss, die müssen natürlich gedanklich hier wieder aussortiert werden. Das kann man aus dem Gesetzeswortlaut, so wie jetzt vorgeschlagen ist, natürlich gar nicht erkennen.
Ja, und mitbestimmender Einfluss, also wenn jetzt die Stiftung Verwaltungsrat hat mit 4 Mitgliedern und ein Mitglied hat jetzt auch Organstellung bei einem Erwerber oder Mitglied der Erwerbergruppe. Also soll das dazu führen, dass hier wegen mitbestimmenden Einflusses die Stiftung den Anteil im dienenden Interesse des Erwerbers oder der Erwerbergruppe hält? Der eine kann sich doch gegen die anderen drei gar nicht durchsetzen. Also mitbestimmt ist sehr, sehr weit. Also
Stefan, da würde ich jetzt auch. Ich gebe dir auch da recht, ne? Ich glaube, die Sorge an der Stelle war, ne, anders kann ich es mir nicht erklären, aber ich glaube, die Sorge an der Stelle war dann eben wieder, dass man gesagt hat, na, jetzt hat man da irgendwie so eine Konzernstiftung, ja, und dann werden aus dem Verwaltungsrat eben 4 Leute bestimmt. Und dann durchbricht man diese Zurechnung dadurch, dass man einen Fremden bestimmt. Ja, also 3 werden quasi aus dem Konzern entsandt und der 4. kommt irgendwo anders her. Ja, aber so wie es hier steht, ist es natürlich sehr, sehr weit.
Ja, auch da Erweiterung des Inhalts der Anzeigen. Bei einem dienenden Interesse müssen die Personen identifiziert werden. Gut, aber das bedeutet, dass man auch dann das dienende Interesse in der Anzeige nach dem 29.2 Nummer 5 im Ergebnis irgendwie wird darlegen müssen. Da wird man dann als vorsichtiger Steuerpflichtiger oder Berater natürlich immer sagen, wir zeigen vorsorglich an und versuchen darzulegen, dass kein dienendes Interesse gegeben ist.
Stefan, jetzt haben wir den Paragraphen 1a schon in weiten Teilen besprochen und ich würde auch vorschlagen, wir lassen das jetzt an der Stelle gut sein und gehen in die nächste Vorschrift, nämlich den neuen vorgeschlagenen Paragraphen 1b, der überschrieben ist nur mit Sondervermögen, aber eigentlich geregelt sind die Fälle von Sondervermögen und Teilfonds, also genau die Fälle, die uns bisher in der Praxis, ich will nicht sagen Probleme bereiten, aber die Fälle, wo man sich fragen kann, ob die grunderwerbsteuerliche Zurechnung so zutreffend ist. Das ist jetzt geregelt im neuen 1b. Magst du dazu einmal kurz Stellung nehmen?
Ja, also hier wird der Begriff der Grundstücksgesellschaft, der ja im neuen 1a verwandt wird, darf aber nicht dazu führen, dass man jetzt denkt, das sind nur Gesellschaften, die ausschließlich Grundstücke halten. Das natürlich nicht. Also Grundstücksgesellschaft im Sinne des 1a ist jede Gesellschaft, die unter anderem, und sei es auch noch so klein und seien die anderen Wirtschaftsgüter auch noch so groß, ein Grundstück hält. Also wie besprochen, das Wort Grundstücksgesellschaft darf hier nicht verwirren, aber als Grundstücksgesellschaft in diesem weiten Sinne sollen zukünftig nach dem Diskussionsentwurfsinhalt auch Sondervermögen im Sinne des 1.10 KGB verstanden werden und haftungs- und vermögensrechtlich voneinander getrennte Teile eines Investmentfonds, sogenannte Teilfonds. Und ja, hier setzt sich diese Doppelzurechnung fort und wird sogar noch ausgedehnt. Vor allem betroffen sind die sogenannten Treuhandlösungs-Sondervermögen. Also die Miteigentumslösungs-Sondervermögen, die sind nicht betroffen, aber die Treuhandlösungs-Sondervermögen, bei denen ist es ja so, dass zivilrechtlicher Eigentümer der Grundstücke oder der Anteile an grundbesitzenden Gesellschaften oder Zwischengesellschaften die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist. Wirtschaftlich aber natürlich die Kapitalverwaltungsgesellschaft nichts anderes als ein Dienstleister ist, also wirtschaftlich berechtigt, aber ohne eigene Entscheidungsbefugnisse, sind die Anleger des Sondervermögens. Und bisher ist es so, dass man beim Treuhandlösungssondervermögen die Grundstücke und Anteile, die im Sondervermögen liegen, ausschließlich der Kapitalverwaltungsgesellschaft zurechnet. Nach dem Diskussionsentwurf soll es so sein, dass hier ja eine Zurechnung zum Sondervermögen, dieses als Grundstücksgesellschaft gedacht, erfolgen soll. Aber die Zurechnung zur Kapitalverwaltungsgesellschaft des Treuhandlösungssondervermögens, die soll nicht beendet werden. Und die soll auch unter dem Recht, so wie es dieser Diskussionsentwurf vorsieht, weiterhin gelten. Also wir haben da eine Verdoppelung der Zurechnung. Ja, und bei den Teilfonds, das ist 1b Absatz 5, derselbe Gedanke. Also wir haben die Investmentaktiengesellschaft oder die Investmentkommanditgesellschaft als die Person und die bildet Teilfonds. Und jetzt sind Immobilien oder Anteile an Grundstücksgesellschaften oder vermittelnden Gesellschaften Teilfonds zugeordnet. Da kommt es auch, wenn ich das richtig verstehe, zur Doppelzurechnung. Das heißt, man fingiert erstens den Teilfonds als eigenständige Grundstücksgesellschaft. Also der Teilfonds soll eine Grundstücksgesellschaft sein. Und dieser Grundstücksgesellschaft werden die wirtschaftlich für den Teilfonds gehaltenen Grundstücke und Anteile zugerechnet. Der Teilfonds ist also Grundstücksgesellschaft. Aber die Investment AG und die Investment-Kommanditgesellschaft, die ja noch eine Vielzahl weiterer Teilfonds aufgelegt haben mag, die bleibt auch Zurechnungsobjekt dieser wirtschaftlich für den einen Teilfonds gehaltenen Grundstücke und Anteile. Das heißt, wir haben auch hier diese Verdoppelung. Und da fragt man sich, ja, das ist einfach wahrscheinlich einfach in der Systematik so weiterentwickelt worden. Wir haben Auseinanderfallen von rechtlichem Eigentum und wirtschaftlichem Eigentum. Wir wollen beiden zurechnen. Also hier geht es ja über die Doppelzurechnung in Fällen der Verwertungsbefugnis hinaus, weil wir ja wissen, dass das Sondervermögen bzw. die Anleger des Sondervermögens, die haben ja gerade keine Verwertungsbefugnis an den Grundstücken, die zum Sondervermögen gehören, weil sie ja überhaupt keine eigenen Entscheidungsbefugnisse haben. Sie können nicht entscheiden, das Grundstück zu verwerten auf eigene Rechnung. Hier wird also die Doppelzurechnung über die Fälle des 1 Absatz 2, über die Fälle der Verwertungsbefugnis hier ja jetzt auch in Bezug auf Anteile eingeführt, wenn es kommt, nochmal erweitert. Und bei den Teilfonds fragt man sich in der Tat, ob das noch richtig ist, wenn man sich mal ein Konstrukt vorstellt, wo die Gesellschafterkreise oder diejenigen, die man als Gesellschafter ansieht, also die Anteilscheininhaber am Teilfonds und die Anteilscheininhaber an der Investment AG oder KG insgesamt, wenn das auseinanderfällt, dann hat man halt auch da in Bezug auf den 1a Doppelzurechnung und die Möglichkeit, in Bezug auf dasselbe Grundstück durch Anteilsvereinigungen in den beiden Sphären Grunderwerbsteuer jeweils auszulösen. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, ne, da die wirtschaftlich nicht Beteiligten mit für relevant zu erklären bei der Anwendung des 1a, meines Erachtens.
Ja, Stefan, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, der 1b Absatz 5, das ist schlichtweg Copy and Paste. Das mit der Zurechnung insgesamt, das ist da etwas sinnfrei. Aber vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Ja? Also ich glaube, der Hintergrund dieses neuen 1b, der ist den allermeisten auch bekannt, die sich in irgendeiner Form mit der Besteuerung von Fonds auseinandersetzen. Also jetzt erstmal vielleicht zu den Sondervermögensfällen. Ja, da war ja in der Vergangenheit einfach die Diskussion, dass Unit-Deals im Prinzip möglich sind, ohne Grunderwerbsteuer auszulösen. Und das wollte die Finanzverwaltung verhindern. Dann wäre es natürlich einfach logisch gewesen zu sagen, man macht eine Grundstückszurechnung nur zum Sondervermögen und weg von der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Das ist jetzt ja aufgrund der Doppelzurechnung ausdrücklich anders gemacht worden. Das muss man sagen, ist rein fiskalisch getrieben. Ob das jetzt inhaltlich so richtig ist, das sei mal dahingestellt. Der nächste Fall ist dann bei den Teilfonds, ja, wo man auch gemerkt hat, dass wenn man jetzt einen Fonds hat, der eben unterteilt ist in diese verschiedenen Segmente oder Teilfonds, dass dann für Zwecke der Anteilsvereinigung eigentlich richtigerweise auf den Teilfonds und die Berechtigung daran abgestellt werden müsste. Und dass dann zusätzlich nochmal auf das Investmentvehikel insgesamt abgestellt wird, dazu haben wir schon Stellung genommen, das ist offen gesprochen ziemlich sinnfrei. So Stefan, das soll jetzt zu den Spezialfällen bei den Fonds auch schon genügen und wir springen in den Paragraphen 5 des Diskussionsentwurfs, überschrieben mit Steuervergünstigung im Zusammenhang mit Gesellschaften. Da bitte ich dich auch in Kürze zusammenzufassen, was da drin steht.
Ja, also die heutigen Nichterhebungsvorschriften 5, 6, 6a und auch 7 Absatz 2 und 3, das betrifft ja die Teilung von Grundstücken, die sollen aufgehoben werden. Der 6a, diese sogenannte kleine Konzernklausel, die wir ja heute haben und so viel Streit geführt hat und auch immer noch führt, die wird ersetzt werden durch einen 5 Absatz 1. Und da wird jetzt also nicht mehr an Umwandlungen, Einbringungen und sonstige Erwerbsvorgänge auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage angeknüpft und auch nicht mehr nur an bestimmte Erwerbsvorgänge, sondern an alle Tatbestände, die Paragraph 1 und dann zukünftig, wenn es kommt, 1a vorsehen. Es kommt darauf an, dass der bestimmende Einfluss einer Person durch das, was passiert, nicht tangiert wird. Dass also der bestimmende Einfluss einer Person gleich bleibt. Und wenn das der Fall ist, dann sind Grundstücksübertragungen oder Grundstücksgesellschaftsanteilsübertragungen in diesem 100%-Konzern, vereinfacht formuliert, ausgenommen. Ausgenommen von den Erwerbsvorgängen nach § 1 und § 1a. Also weit und deshalb natürlich aus Sicht eines steuerpflichtigen Berater sehr zu begrüßen, aber auch richtig meines Erachtens. Und was da an Kritik vielleicht angesprochen werden könnte, ist, dass man hier auf den bestimmenden Einfluss einer Person abstellt. Also das, was wir zuletzt zum 1a besprochen hatten, die Zusammenfassung mehrerer Personen, die abgestimmt erwerben zu einer Erwerbergruppe, das wird hier im 5.1-Diskussionsentwurf nicht gespiegelt und, wenn ich es richtig sehe, auch das Herausrechnen im angeblich dienenden Interesse gehaltene Anteile, das wird hier im 5.1 nicht gespiegelt. Das heißt, wir haben keine Übereinstimmung zwischen 1a und 5.1.
Stefan, ich lasse das jetzt auch für den 5.1 erstmal so dahinstehen. Dann würde ich vorschlagen, wir sprechen nochmal kurz über 5 Absatz 2 und 5 Absatz 3, aber wirklich in aller Kürze.
Ja, also im 5 Absatz 2 Diskussionsentwurf, da wird der heute ja auch auf Personengesellschaften, Gesamthandsgemeinschaften beschränkte Paragraph 5 abgebildet. Da geht es um Übergänge von Grundstücken von Miteigentümern oder Alleineigentümern auf eine Gesellschaft, also sehr positiv rechtsformneutral, also auch auf eine Kapitalgesellschaft, das ist begünstigungsfähig. Da wird kein bestimmender Einfluss oder so etwas verlangt, da geht es um eine quotale Nichterhebung der Grunderwerbsteuer, so wie wir es heute auch aus dem 5 kennen. Und es gibt aber keine Nachbehaltensfrist, sondern es wird verlangt, dass der übertragende Miteigentümer oder Alleineigentümer den Miteigentumsanteil am Grundstück oder das Grundstückseigentum seit mindestens 5 Jahren vor dem Erwerbsvorgang, sprich vor dem Übergang des Grundstücks auf die Gesellschaft, schon hatte, also ihm das Grundstück durchgehend mindestens 5 Jahre lang schon zugerechnet war. Und im 5.3, da wird der heutige Paragraph 6 natürlich auch wieder verändert, sozusagen vom Grundgedanken her wiedergespiegelt. Da geht es also um Grundstücksübergänge von einer Gesellschaft auf einen Gesellschafter mit Eigentumsanteil und Alleineigentum. Und da wird dann ja die Nichterhebung davon abhängig gemacht, dass der Gesellschafter, der das Grundstück von seiner Gesellschaft erwirbt, dass er 5 Jahre lang Zurechnungssubjekt dieses Grundstücks bleibt. Und was fehlt, ist die Übertragung zwischen Schwestergesellschaften. Die haben wir ja heute im 6.3 aktuelles Grunderwerbsteuergesetz, da wird man dann in den 5 Absatz 1. Also die Fälle sind dann nur noch nach der neuen Konzernklausel. Gut, aber was heißt nur noch? Da sind dann die Voraussetzungen, wie vorhin beim 5.1 beschrieben, zu beachten. Das ist vielleicht eine systematische Neuerfassung, Neuzuordnung dieser Schwestergesellschaftsübertragungen.
Ja, Stefan, also in der Tat, ne, die Schwestergesellschaftsfälle, die fehlen. Und was wahrscheinlich auch fehlt, sind die Fälle, wo man ein nicht unmittelbares Gesellschafter-Gesellschaftsverhältnis hat, ja, also wo man über mehrere Stufen übertragen möchte, dann müsste man wahrscheinlich dann, wenn man in diese Begünstigung reinkommen möchte, das stufenweise machen unter Beachtung der jeweiligen Fristen.
Ja, und was man noch sagen muss, das ist natürlich sehr positiv. Uns ist natürlich bekannt, dass man eigentlich sagen würde, dass MOPEC ändert an der Anwendbarkeit von 5 und 6 nichts. Ne? Das hat der BFH in 2R4 aus 20 Texte vor 18 Jahren ja auch klar gesagt, dass er jetzt an der Formulierung der Mitberechtigung der Gesamthänder am Vermögen der Gesamthand, dass er an dieser Formulierung nicht mehr festhält. Trotzdem hat er keinen Zweifel geäußert, dass nach 2001 BGH-Urteil zur Rechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft 5 und 6 anwendbar sind. Aber trotzdem, es ist ja eine Unsicherheit entstanden, wie Verwaltung und dann möglicherweise später auch mal Gerichte das Inkrafttreten des MOPEC für die Frage der Anwendung von 5 und 6 auffassen würden. Deshalb ist es natürlich sehr zu begrüßen, wenn da Klarheit geschaffen würde durch den Gesetzgeber und für die nachlaufenden heute ja 10 Jahresfristen 5 Absatz 3, 6 Absatz 3 Satz 2 Grunderwerbsteuergesetz heutige Fassung. Da wird vorgesehen im Paragraph 23 einem neuen Absatz 27, dass die alten Fristen nach altem Recht weiterlaufen und die das Gesellschaftsvermögen als Gesamthandsvermögen insoweit gedacht wird. Und auch beim 6a, alte Fassung, dann eine nachlaufende 5-Jahresfrist des Satzes 4, das wird über den 31.12.23 hinaus weiter überwacht werden. Die Frist gilt weiter. Das ist natürlich nicht positiv. Positiv ist das mit dem Absatz 27. Ja, bei den Übergangsregeln, um das vielleicht noch anzumerken, da ist nicht so wirklich klar, was jetzt mit Zählerwerben, sagen wir mal nach 1.2a, 1.2b, was daraus wird in der neuen Welt. Der neue Paragraph 23 Absatz 25 sieht halt vor 1a, 1b und die damit zusammenhängenden weiteren Gesetzesänderungen sind erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem 31.12.23 verwirklicht werden. Auf den ersten Blick sehr positiv. Man fragt sich natürlich, ob man jetzt im Nachhinein dann, wenn das also Gesetz würde, erfolgte Anteilserwerbe oder Anteilsübergänge, beispielsweise im Hinblick auf das Kriterium der Abstimmung oder des dienenden Interesses, sozusagen rückwirkend betrachten muss. Also dazu fehlt sowohl im Gesetzeswortlaut, der hier vorgeschlagen wird, als auch, soweit ich es gesehen habe, in der Begründung dieses Diskussionsentwurfs ein Hinweis.
Stefan, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, wobei ich würde tippen, dass diese Diskussion, wenn sie denn kommt, wahrscheinlich zum Jahresende hochläuft. Und dann können wir an der Stelle ja nochmal einen schönen neuen Podcast machen, wenn das denn kommt. Ja, aber ich glaube, die wichtige Nachricht, die du gesendet hast, war ja in der Tat, dass es nicht zu einem automatischen Fristverstoß bei 5, 6, 6a im Übrigen auch kommt, wenn die Vorschriften jetzt abgeschafft werden. Das ist ja eine ganz große Sorge in der Praxis. Und das ist hier, wie du es richtig beschrieben hast, ja in der Tat auch geregelt. Dann würde ich dich bitten, als Schlusspunkt nochmal kurz einzugehen auf die Regelung oder auf das Konzept zur Steuerschuldnerschaft und zur Haftung und was da in dem Entwurf vorgesehen ist, da würde ich dich bitten, dass du es kurz erläuterst.
Ja, also es wird jetzt gesagt in einer neuen Nummer 5 von Paragraph 13, dass beim Erwerbsvorgang nach 1a der Erwerber, das ist ja die Spitze des Konzerns, auch wenn die Person an der Spitze des Konzerns selbst die Anteile gar nicht erworben hat, und die am Rechtsvorgang beteiligten vermittelnden Gesellschaften. Die sind Steuerschuldner beim Erwerb durch eine Erwerbergruppe, die Mitglieder der Erwerbergruppe und die am Rechtsvorgang beteiligten vermittelnden Gesellschaften. Also nur die Erwerberseite. Der Veräußerer, der ist hier dann nicht Steuerschuldner, erinnert ja an die Steuerschuldnerregelung, die wir heute haben, im Falle der Anteilsvereinigung im Organkreis. Ja, und was neu ist, das ist eine persönliche Haftung der Grundstücksgesellschaft selbst. Und das ist ja die Gesellschaft, die nach 1.1 oder 1.2 das Grundstück steuerbar erworben hat, vor der Anteilsvereinigung nach 1a und nicht wieder veräußert hat nach 1.1. Die soll für die Steuer haften, wenn der Schuldner den Erwerbsvorgang nicht fristgerecht und in allen Teilen vollständig angezeigt hatte. Und was noch darüber, wer darüber hinausgeht, das ist eine dingliche Haftung des Grundstücks selbst, das im Zeitpunkt der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs nach 1a zu einer Gesellschaft, die dadurch Grundstücksgesellschaft wurde, gehörte. Das soll also die Grunderwerbsteuer öffentliche Last auf dem Grundstück sein, was bedeutet, dass die Finanzverwaltung dieses Grundstück bei nicht gezahlter nach 1a ausgelöster Steuer, ja, da kann die Verwaltung das Grundstück verwerten, egal wem es dann gehört. Und das hat natürlich Auswirkungen, ja, auf zukünftige Due Diligence bei Grundstückserwerben, wie du wahrscheinlich sehr gut ausführen kannst, Thomas.
Ja, ich meine, die dingliche Haftung, dass die Steuerschuld als öffentliche Last im Grundstück anhaftet, ja, das führt schlichtweg dazu, dass man in Zukunft auch bei einem Asset Deal prüfen muss, sind da in der Vergangenheit alle Grunderwerbsteuern auch aufgrund von 1a Grunderwerbsteuergesetzentwurf gezahlt worden oder nicht, ja, weil man sich ansonsten eben Risiko einkauft. Ne? Man muss die Prüfung machen, man muss im Kaufvertrag dann eine dementsprechende Freistellungs- und Garantieklausel idealerweise aufnehmen. Ja, das ist also schon eine deutliche Änderung zum geltenden Recht. Und vielleicht nochmal als Hintergrund, ja, was ist nach meiner Kenntnis der Grundgedanke dieser ganzen Regelung? Der Grundgedanke liegt darin zu sagen, dass die Finanzverwaltung sagt, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel den Erwerber als den primären Steuerschuldner ansehen und im Übrigen vielleicht auch die vermittelnden Gesellschaften, dann ist der erste Punkt, wir verlieren ja vielleicht etwas in puncto Durchsetzbarkeit des Steueranspruches im Vergleich zur jetzigen Regelung 1.2a, 2b, weil der ja die Grundstücksgesellschaft selber schuldet. Da hat man sich gedacht, naja, dann nehme ich die zumindest vielleicht mit in die Haftung. Und selbst da wurde dann noch die Sorge gesehen, dass man vielleicht die Grunderwerbsteuer am Ende des Tages nicht so ganz durchsetzen kann, weil ja sämtliche Gesellschaften inklusive der Grundstücksgesellschaft im Ausland sitzen können, also zum Beispiel irgendeine Luxemburger Gesellschaft, wobei es in Luxemburg im Zweifelsfall vielleicht noch ganz gut durchsetzbar ist. Aber was passiert denn, wenn die Gesellschaft vielleicht irgendwo auf den Cayman Islands sitzt oder sonst wo? Was ist dann mit der Durchsetzung des Steueranspruches? Und da hat man sich dann eben überlegt, dass der weitestgehende Anspruch eben bei dem Grundstück selber liegt, weil das Grundstück ja naturgemäß immer in Deutschland belegen sein wird und dass die Durchsetzbarkeit des Steueranspruchs in diesen Fällen dann dementsprechend einfach besser macht. Na, das ist die Grundüberlegung und deswegen diese erhebliche Ausweitung, was insbesondere diese Haftungstatbestände betrifft. So, Stefan, dann würde ich sagen, wir könnten noch unendlich viele weitere Dinge diskutieren. Wir werden wahrscheinlich auch noch unendlich viele weitere Dinge diskutieren, wenn das Ganze denn weitergeht. Ja, ich denke, da werden dann auch noch dementsprechende Folgen dieses Podcasts folgen können. Ja, wir versuchen auch in Zukunft, das wieder regelmäßiger zu machen. Wobei, vielleicht da aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, wir versuchen das immer mal wieder mal. Das ist mehr oder weniger an den Terminkalendern von uns beiden gescheitert. Aber die Idee ist schon, dass das regelmäßig stattfinden soll. Aber heute ist ja das geschafft worden. Stefan, ich danke dir ganz herzlich.
Ja, ich danke dir auch. Und vielen Dank an die Zuhörer, ja, genau, wenn sie bis hierher durchgehalten haben.
Genau, ist wieder mal eine der längeren Folgen geworden, aber ist ja ein wichtiges Thema. Und ja, ich denke, da werden wir noch was von hören. Dann vielen Dank, alles Gute und bis bald.